Wir haben im vorigen Jahr über einen der schönsten Briefe des Neuen Testaments gesprochen, über den Philipperbrief. Das ist ja der Brief der Freude. Und mit den Christen in Philippi war Paulus so verbunden wie mit keiner anderen Gemeinde. Und wer die Predigtabschnitte genau verfolgt hat, der wird feststellen, dass wir mindestens zwei Abschnitte nicht behandelt haben. Das ist eine Unterlassungssünde. Und deshalb werde ich das nachholen. Und heute komme ich auf einen Text zu sprechen, ich würde wirklich sagen, der mich zeitlebens beschäftigt, den ich im Herzen habe, den ich im Ohr habe, den ich immer wieder durchbuchstabiere, der mich ermutigt, der mich herausfordert. Und das wünsche ich für jeden heute Morgen, dass das so geschieht. Und er wird herausfordern. Und das ist gut. Lassen wir uns von Christus herausfordern. Aus dem Philipperbrief, Kapitel 4, Verse 10 bis 13. Es war mir eine große Freude und ein Geschenk vom Herrn, dass eure Fürsorge für mich wieder einmal so richtig aufgeblüht ist. Ihr wolltet ja schon die ganze Zeit etwas für mich tun, aber es ergab sich keine Gelegenheit. Ich sage das aber nicht, weil ich in Not war. Ich habe gelernt, in jeder Lebenslage zurechtzukommen und nicht von äußeren Umständen abhängig zu sein. Ich kann Not leiden, ich kann im Wohlstand leben. Mit jeder Lebenslage bin ich vertraut. Ich kenne Sattsein und auch Hungern. Ich kenne Mangel und Überfluss. Allem bin ich gewachsen durch den, der mich stark macht. Christus. Kurz zum Hintergrund, die Gemeinde hatte in Philippi hatte durch einen Boten, dem Paulus, der um seines Glaubens willen im Gefängnis sitzt, bitte immer im Ohr haben. Der ist nicht auf einer Party, der ist im Gefängnis und da geht's karg zu. Die hatte ihm eine materielle Unterstützung zukommen lassen. Scheinbar nicht erstmalig, sondern wiederholt, hatten sie die Missionsarbeit des Paulus unterstützt. Ansonsten hat Paulus ja nie von Gemeinden Geld angenommen, sondern immer selbst als Zeltmacher gearbeitet. Vielleicht, damit die Leute nicht sagen können, was verstehst du denn von Arbeiten mit Händen und so weiter. Er sagt, Paulus, könne mir nichts vormachen. Ich kenne das aus dem FF. Und er wollte seinen Dienst auch nie in Misskredit bringen lassen, wie vielleicht manche amerikanische Fernsehpastoren, was man so hört und so weiter. Nein, er wollte nicht abhängig sein. Und nach einer längeren Pause hat also die Gemeinde in Philippi wieder etwas gespendet. Sie ist aus dem Winterschlaf aufgewacht und hat ihm wieder etwas zukommen lassen. Und nun kommt etwas in diesem Text, das ist nicht die Hauptsache, das sage ich gleich vorneweg. Aber es ist eine wertvolle und wichtige Nebensache. Achten wir auch auf die kleinen Dinge, die im Wort Gottes stehen. Das ist eine Fundgrube. Er sagt, ich bin hoch erfreut, dass ihr euch meiner Notsituation angenommen habt. Paulus ziert sich also kein bisschen, wo von herzlicher christlicher Nächstenliebe ihm etwas geschenkt worden ist. Ich bin hoch erfreut. Und er sagt, ihr habt wohlgetan, das hat wirklich wohlgetan, dass ihr mich beschenkt habt, an mich gedacht habt. Es gibt ja manche tüchtige Menschen, die sind wegen ihrer Tüchtigkeit zu stolz, um sich etwas schenken zu lassen. Die können sich nichts mehr schenken lassen. Das geht ihnen gegen den Strich, das geht ihnen gegen die Ehre. Sie möchten alles selber erarbeiten, von niemand abhängig sein. Ihr lieben Freunde, Jesus hat diesen falschen Stolz zunichte gemacht und er macht ihn auch heute noch zunichte. Übrigens, er lässt sich ja etwas schenken. Verschwenderische Schenken von dieser einen Frau, diese ganze teure Nardensalbe an ihn verschwendet. Und die Jünger sagen, da hätte man doch viele gute Werke tun können. Dann sagt Jesus, das hat sie mir getan aus Liebe zu mir. Das hat mir wohlgetan. Das kommt bei mir gut an. Ihr Lieben, und die Gnade des Christus, die holt uns alle runter vom hohen Ross. Und die lässt uns in ein Boot der Bedürftigkeit hineinkommen. Wir sind auf das Schenken Gottes in Christus angewiesen, sonst sieht es schlecht mit uns aus. Und das andere nehmen zwar gerne etwas an, aber sie zieren sich, das kann man doch nicht tun. Das sollt ihr doch nicht tun, das dürft ihr aber nicht wieder tun, was ihr mir gerade getan habt und vieles andere mehr. Wir kennen diese großartigen Höflichkeitsfloskeln. Und ich habe zurückgedacht, wo ich ja mal in einer Notlage war, wie schwer ich mich getan habe, etwas von einem anderen anzunehmen. Da habe ich mich unheimlich schwer getan, da etwas anzunehmen, obwohl es von Herzen kam. Und darüber muss man mal nachdenken, warum ist das so? Warum ist das so? Ihr Lieben, Paulus kann ohne falschen Stolz und ohne falsche Zier sich freuen über ein Geschenk von den Christen in Philippi. Er lebt kein vergeistigtes Christsein, das nur noch am Geistlichen interessiert ist und nicht mehr an dem ganz Menschlichen. Das Menschliche überspringt. Paulus ist kein gefühlskalter Apostel. Er sagte, ich bin hoch erfreut. Das hat mir gut getan, was ihr mir getan habt, was ihr mir gesagt habt, was ihr mir habt zukommen lassen. Und vor allen Dingen, wenn er um das saubere Motiv des anderen weiß. Und gibt es dann einen schöneren Dank für den Schenker als die ehrliche Freude des Beschenkten? Und dann geht das ja los in diesem Text. Und jetzt komme ich zur Hauptsache an sich, war ein Nebenzug. Jetzt kommt zu Hause, dass er dreimal sagt, ich. Paulus, bist du ein verkappter, frommer Egoist, könnte man sagen, dreimal ich. Das Erste, was er sagt, ich habe gelernt. Ich habe gelernt. Scheinbar hat er das früher nicht gekonnt, oder? Was er hier sagt. Er hat das gelernt. Er musste erst nach und nach etwas einüben in seinem Leben und auch in seinem geistlichen Leben. Einüben. Lernen. Und zum Lernen gehören auch an der Stelle Rückschritte, Rückschläge und gehören Fortschritte. Immer wieder neu etwas praktizieren. Ich habe gelernt. Also der große Paulus ist auch nicht als Meister vom Himmel gefallen. Aber er hat gelernt. Er hat Fortschritte gemacht. Und er ist im Glauben gewachsen. Und als Jesus vor Damaskus in sein Leben hineintrat, der Auferstandene, da kam eine ganz neue Dynamik in sein Leben. Und er hat sein Leben in all den Bezügen von Christus her neu durchbuchstabiert. Hat Christus drüber gucken lassen. Hat sich eine neue Brille bekommen, die ihm eine ganz andere Sicht auch für die Haltungen im Alltag geschenkt hat. Da ist er in die Lehre des Christus gegangen. Ich weiß nicht, wer von euch alle eine Lehre gemacht hat. Ich habe 3 Jahre eine Lehre gemacht. Das war eine harte Zeit damals. Oh, da ging es noch hart zur Sache. Hart zur Sache, wie mich mein Chef an der Stelle wirklich hier hart rangenommen hat. Lehre. Paulus ist in die Lehre des Christus gegangen. Er ist sein Jünger geworden. Und wissen wir, was Jünger heißt? Jünger heißt Schüler. Ich bin ein Schüler des Christus. Und ein Schüler, ein Lehrling, der schaut auf seinen Meister. Und der fragt ihn, was ist jetzt dran? Und er lässt sich von ihm auch etwas sagen und er lässt sich von ihm auch korrigieren. Und er lässt sich vor allen Dingen von seinem Geist inspirieren und prägen. Paulus sagt ein Kapitel vorher, in Kapitel 3, ich meine nicht, dass ich schon fertig bin und ausgereift, die Lehre schon aushabe, Meister bin, nein. Aber ich habe einen Weg beschritten und mache unablässig Fortschritte. Ich lerne und ich bin unterwegs zum Ziel. Könnte das jeder von uns heute Morgen sagen? Ich mache unablässig Fortschritte. Ich bin in der Lehre meines Meisters. Christsein heißt also, da steht schon, Jünger sein, Schüler sein, Schüler des Christus sein und bleiben, bis wir am Ziel sind. Den Hebräern schreibt der Apostel einmal, ihr seid stumpf geworden. Stumpf geworden. Ihr solltet längst Meister sein, aus der Lehre raus. Und ihr solltet andere unterweisen können als Christen. Ihr seid geistliche Embryonen geblieben. Ihr seid geistliche Babys geblieben und braucht immer noch geistliche Alete. Ihr seid nicht gewachsen. Ihr habt nicht gelernt. Ihr Lieben, ich wünsche, dass das der Christus keinem von uns heute Morgen ins Stammbuch schreiben muss. keinem heute Morgen ein Stammbuch schreiben muss. Paulus sagt, ich habe gelernt. Und das ist eine ganz große Ermutigung heute Morgen. Eine ganz große Ermutigung. Du musst nicht als Meister hier in die Gemeinde kommen. Aber wichtig ist, dass du als Lehrling kommst. Dass du in die Lehre des Christus kommst. Und dass du offen und dass du wissbegierig bist. Und dass du lernbegierig bist. Ich möchte dich einfach mal fragen an der Stelle. Wie lange bist du schon mit Jesus unterwegs? Oder wie lange ist Jesus mit dir unterwegs? Ein Jahr? Und ich weiß, einige sind erst wenige Wochen mit Christus unterwegs. 5 Jahre? 10 Jahre? Oder so wie ich, 45, Elisabeth gewiss noch ein paar mehr, 70. Ich möchte dich mal fragen, was würdest du heute Morgen auf die Frage antworten, was hast du gelernt? Was hast du gelernt? Wo bist du weitergekommen im Glauben? Sind wir noch Jünger? Sind wir Schüler? Sind wir Lernende? Sind wir wissbegierig? Sind wir das noch? Bist du das noch? Und nun gehen wir eins weiter und fragen Paulus, was hast du denn gelernt? Und dann sagt er, ich habe gelernt, in jeder Lebenslage zurechtzukommen und nicht von äußeren Umständen abhängig zu sein. Den Satz muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, oder? Ich habe das gelernt, dass ich nicht mehr abhängig bin von dem, wie das Leben mir spielt. Das ist ja alles andere als selbstverständlich. Meine äußeren Umstände, ob sie gut sind oder schlecht sind, die bestimmen mich letztlich nicht mehr. Das lässt aufhorchen. Das klingt nach einem Lebenskünstler. Und hier steht im griechischen Urtext das Wort autark. Paulus sagt, ich bin autark. Ich bin unabhängig von Menschen und Umständen. Ich habe gelernt, genügsam zu sein, zufrieden zu sein, egal wie mein Leben verläuft. Ich habe den Eindruck, hier hat jemand das Geheimnis des Lebens entdeckt. Und vor allen Dingen das Geheimnis, nach dem jeder Mensch unterwegs ist. Das Geheimnis der Zufriedenheit. Das Geheimnis der Zufriedenheit. Ich bin zufrieden, egal wie das Leben aussieht und spielt. Ihr Lieben, wir kennen dieses Sprichwort, je mehr er hat, je mehr er will, nie schweigen seine Wünsche still. Das ist ja sehr typisch auch für uns Menschen, dass wir oft nicht zufrieden sind, dass man sich übervorteilt fühlt von anderen, dass man sich genügend geachtet weiß von anderen, dass man irgendwo denkt, man sei zu kurz gekommen, man sei im falschen Film geboren, im falschen Elternhaus groß geworden, auf der Karriereleiter hat man auch das Potenzial nicht entdeckt und man sei nicht weitergekommen. Man ist neidisch auf die Gaben des anderen und auf seinem höheren Einkommen oder einem besseren Lebensverhältnis und man wird darüber unzufrieden. Man wird darüber unzufrieden. Und Paulus sagt, so war das bei mir auch. So war das bei mir eine lange Zeit in meinem Leben. Ich war unzufrieden, aber jetzt bin ich zufrieden. Das heißt doch im Umkehrschluss, Zufriedenheit ist erlernbar. Zufriedenheit ist nicht eine Gabe, die der eine in die Wiege gelegt bekommen hat und der andere nicht, sondern Zufriedenheit ist etwas, was in unserem Herzen und Leben wachsen kann. Ja sagen zur Lebenssituation. Ihr Lieben, das ist eine ganz gute Nachricht für uns alle. Und das ist auch eine Nachricht für den, der immer noch hinter dem Leben herläuft. Und der in seinem Herzen keinen Frieden hat. Der nicht eingefriedet ist, so wie das Leben ihm im Augenblick sich entgegenstellt. Zufriedenheit lernen. Ich denke an eine Frau. Sie kam aus einem Land im Orient, die mir erzählte, wie sie permanent in einer Unzufriedenheit lebte und diese Unzufriedenheit auch immer wieder an ihrem Mann ausgelassen hat. Und sie sagte rückblickend, ich glaube, dass ich meinem Mann das Leben zur Hölle gemacht habe. Ich war immer die nörgelnde, nie zufriedene, egal was er machte und wie er nach Hause kam, auch hier, das war zu wenig. Und dann erzählte sie, dass sie durch Missionare
Jesus Christus kennengelernt hat. Und das hat bei ihr wirklich eine ganz neue Seinsweise hervorgerufen. Eine ganz tiefe Zufriedenheit ins Herz geschenkt. Und diese Zufriedenheit im Herzen, die konnte dann auch nach außen wachsen. Bis hin zu ihrem Mann, bis in die Ehe hinein. Und es passierte wirklich hier eine ganz neue Einfriedung. Darf ich auch an der Stelle mal fragen? Würdest du sagen, dass du ein ganz zufriedener Mensch bist? Dass du wirklich eingefriedet bist in deinem Leben? Und das Zweite, was er dann sagt, jetzt vermag ich alles. Ich kann Not leiden, ich kann im Wohlstand leben, mit jeder Lage bin ich vertraut. Ich kenne Sattsein im Leben und kenne Hungern. Ich kenne Mangel und Überfluss. Wie immer sich das Leben gestaltet, ich komme gut zurecht. Wenn ich Mangel habe und mir etwas fehlt, dann bedrückt und beherrscht mich das nicht mehr. Und wenn mir Erfolg und Überfluss vergönnt ist, dann weiß ich damit umzugehen. Und das nimmt mich nicht gefangen. Paulus zeigt hier an dieser Stelle, dass eine innere Unabhängigkeit immer von zwei Seiten bedroht ist. Einmal von dem, was uns fehlt, was wir gerne haben möchten. Dieser Mangel, der kann uns zur Versuchung werden. Immer über in des Nachbarn Garten schauen, immer über den Zaun schauen, da ist noch etwas, das brauche ich noch und das will ich noch. Und das Umgekehrte, Wohlstand und Fülle kann uns auch zu einer Gefahr werden. Und ich frage, was ist eigentlich das größere Problem bei mir? Der Mangel oder die Fülle? Wird mir das Fehlende zur Last oder die Fülle haben zur Versuchung? Was ist das größere Problem? Vielleicht bei dir und bei mir. Ich möchte euch mal erinnern an die Stoiker. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, den Namen schon mal gehört habt. Eine philosophische Gruppe, 300 vor Christus, hochinteressante Typen, mussten wir damals im Philosophieunterricht damit beschäftigen und so weiter. Die Stoiker, die hatten erkannt, der Mensch sei erst frei, wenn er genügsam geworden sei. Da ist ja eine ganze Menge dran, oder? Wenn der Mensch genügsam geworden ist, dann ist er frei. Also, er soll alle Triebe und alle Wünsche unterdrücken. Triebe und Wünsche unterdrücken, keine Wünsche mehr haben. Da bin ich ja wunschlos glücklich. Zufriedenheit besteht also darin, dass ich ganz wenig begehre. So kam es ohne Zweifel zur sogenannten Askese, Verzichten. So kam es zum Mönchtum. Und es wird zum Beispiel von Sokrates, diesem berühmten Philosophen, berichtet, der ist über den Marktplatz gegangen und hat geschaut und gesagt, ach, schau mal, der braucht das doch. Ich brauche das nicht mehr. Bin befreit. Der, schau mal an, der hat da noch so einen Schnuller. Brauche ich auch nicht mehr. Er ging immer über den Marktplatz in diesem Bewusstsein, ich bin größer. Ich habe keine Bedürfnisse mehr. Ich bin wunschlos. Und guck mal da, der Kleine da. Und guck mal die da an. Die braucht das noch. Noch besser machte es Diogenes. Diogenes, er ist der Vertreter dieser philosophischen Richtung. Der hat gesagt, ich bin völlig bedürfnislos und ich lebe ab jetzt in einer Tonne. Wäre mal eine ganz neue Lebensform für manche. Die Sache mit dem Barfußlaufen, die habe ich hinter mir in den 80er Jahren, nicht ich, aber ich habe sie miterlebt. Jetzt könnten wir ja mal hier, wenn man auffallen will, da am Marktplatz oder Hauptstraße, in der Tonne leben. Hier sehen wir Diogenes in der Tonne. Und da das an sich der Schlafplatz der Hunde war, nannte man diese Philosophen, das sind die Hündlein. Das sind die Hündlein. Das war der Spitzname von ihnen, die Stoik. Wir brauchen das nicht mehr. Wir sind bedürfnislos. Wir sind bedürfnislos. Ich kann fasten. Ich kann verzichten. Ich kann Entbehrungen wegstecken, sagt der Asket. Das ist schon großartig, oder? Das ist doch ein Stück Lebenskunst. Ein großes Stück Freiheit. Ich brauche das alles nicht mehr, was die da draußen brauchen, die nicht mehr in die Kirche gehen und so weiter. Und lasst uns an der Stelle mal fragen, wie schwer fällt es uns, unsere Bedürfnisse einzuschränken? Wie schwer fällt es mir? Das wäre schlimm, wenn es 4 Wochen autofreien Monat gäbe. Das wäre schlimm. Könnte ich kaum aushalten so. Wie gereizt reagieren wir, wenn unsere Ansprüche und unsere Wünsche nicht erfüllt waren? Das wird schon zur ernsten Anfrage an uns. Uns geht es ja aufs Ganze gesehen eigentlich gut, oder? Ich habe den Eindruck, dass jeder heute Morgen wohlernährt ist. Ich habe den Eindruck, dass wir uns wahrscheinlich, wenn wir ehrlich sind, alle in die Klasse derer klassifizieren, die im Wohlstand leben, die Überfluss haben. Davon geben wir nachher was ab im Opfer. Die Frage ist ja, von dem, was wir haben, was macht das mit uns? Was macht das mit uns? Matthias Claudius, der Schriftsteller des 18. Jahrhunderts, der hat das einmal so gesagt: Auch bet ich Gott von Herzen an, dass ich auf dieser Erde nicht bin ein großer, reicher Mann und auch wohl keiner werde. Denn Ehe und Reichtum treibt und bläht, hat mancherlei Gefahren und vielen hat das Herz verdreht, die früher redlich waren. Ich habe darüber nachgedacht und mir sind Menschen eingefallen, die auf einem guten Weg waren und denen es rundherum gut ging und wo ich den Eindruck habe, dass dieses Gutsein ihnen nicht bekommen ist und wo es auf der anderen Seite weniger wurde. Weniger wurde in ihrem Charakter, weniger wurde in ihrer Ehe und weniger wurde im Glauben an Christus. Stagnation, Rückgang. Und eines Tages war das geistliche Feuer ganz erloschen. Aber reden wir lieber von uns und nicht von anderen. Wie werden wir mit dem Überfluss fähig, fertig? Was macht das eigentlich aus uns, was wir haben? Ich missgönne keinem etwas, so macht das ja heute Morgen auch nicht madig. Ich frage nur, was macht das mit uns innerlich und vielleicht auch äußerlich? Sind wir noch Herr unserer Wünsche? Oder werden wir von außen gesteuert und von anderen getrieben? Wie hängen wir vielleicht dem nach, was wir nicht haben? Und wie schwer fällt uns ein Stück Verzicht und ein bisschen Einschränkung? Nochmal die Frage, was ist eigentlich leichter? Das Hochsein oder das Niedrigsein? Matthias Claudius sagt, es liegt eine besondere Gefahr im Haben. Eine besondere Gefahr im Haben. Reichtum zu verkraften ist mindestens so schwer, wie ein Ja zum Weniger zu finden. Und Paulus sagt, ich kann für mich sagen, ich habe beides gelernt, beides. Ich kann beides. Ich kann Mangel haben und ich kann mit dem Wohlstand und all dem, was dazugehört, kann ich gut umgehen. Ich kann sowohl als auch. Und er hat das erlebt. Von den Philippern war er hochgeschätzt und hat ein herzliches Verhältnis. Von den Korinthern wurde er übelst verdächtigt und sagt sogar im 2. Korintherbrief, wenn ich nochmal wiederkomme, muss ich mit dem Stock kommen. Er hörte Lob und Tadel, hoch und niedrig. Weder Ehre noch Unehre hat ihn aus dem seelischen Gleichgewicht gebracht. Ich habe beides gelernt, Fülle und Mangel. Ihr Lieben, das erst ist wahre Freiheit. Nicht einseitig, sondern beidseitig. Und das gibt eine wirkliche Ausgeglichenheit und eine Überlegenheit. Die Nöte und das Gute des Alltags. Alles, was sich zwischen Montag und Samstag ereignet, das ist für ihn der Ort geworden, wo er das Geheimnis Christi erfährt. Und wo sich das Wachstum seines Glaubens vollzieht und bewährt. Er hat diesen Christus kennengelernt und er ist die Kraft, die ihn befähigt, in jeder Lebenssituation fertig zu werden. Und damit sind wir bei dieser letzten Frage. Wie schafft er das denn, oder besser, durch wen schafft er das denn? Wer macht denn Paulus dazu fähig? Seine Antwort: Allem bin ich gewachsen durch den, der mich mächtig macht. Und das ist Christus. Allem bin ich gewachsen durch den, der mich mächtig macht, Christus. Ich habe von Jesus gelernt. Jesus hat mir das beigebracht. Ich habe gelernt. Übrigens, dieser ganze Absatz, der wimmelt von Finanzausdrücken. Ich habe gedacht, Mensch, ist Paulus mal auf einer Sparkasse gewesen oder irgendwo? Das kann man aus dem Griechischen so lernen. Dann bedeutet das hier, ich habe gelernt, vom Konto des Herrn Jesus abzubuchen auf mein Konto. Haben wir das? Die Sprache verstehen wir, glaube ich. Die verstehen wir. Ich habe die Geheimzahl bekommen und kann grenzenlos, bedingungslos abbuchen. Ich habe vom Konto des Herrn Jesus abbuchen gelernt. Und dieses Konto ist immer voll, gefüllt. Gefüllt zum Abholen. Er ist unendlich reich und er gibt gern. Durch Jesus habe ich, das heißt konkret, durch Jesus habe ich gelernt, nicht stolz zu werden, wenn es mir gut geht und ich Überfluss habe. Und durch Jesus habe ich gelernt, dass ich nicht verzagt werde, wenn ich niedrig durch muss, wenn das Wasser niedrig ist. Und wenn ich vieles nicht habe und wenn sich nicht meine Wünsche erfüllen. Jesus, der auferstandene Herr, ist die Quelle meiner Kraft. Die Zufriedenheit trotz ernsthafter Probleme. Die Freude trotz allen Ärgers und die Freiheit, obwohl ich jetzt tief durch muss und in U-Haft sitze. Ohne ihn hätte ich mich aufgerieben. Entweder an Entbehrung und unerfüllt gebliebenen Wünschen oder ich hätte mir beim Überfluss das Genick gebrochen. Ihr lieben Freunde, Jesus ist nicht nur der, der ständig hinter unserer Schuld herwischt und sie wegwischt. Das auch, Gott sei Dank. Er ist auch der, der einen ganz neuen Lebensstil mit uns einübt. Seine Kraft ist ganz real erfahrbar. Für die Praxis des Lebens, nicht für irgendetwas Abgehobenes, sondern für das, was unser Leben ausmacht. Befähigt, in der Wirklichkeit unseres Lebens zu bestehen. Jesus befähigt ihn, zufrieden zu sein, trotz aller unerfüllten Wünsche. Jesus ist die Freude trotz allen Ärgers. Und Jesus ist seine Freiheit, obwohl er in Fesseln liegt. Und man hat ja den Eindruck, wenn man diese Stellen liest, wo Paulus im Knast sitzt, da hat man den Eindruck, er ist freier als die, die ihn bewachen. Paulus hat eine königliche Freiheit gewonnen in Christus, trotz dieser miserablen Situation. Er ist innerlich wahrhaft frei. Das ist's also. Und wenn Paulus hier dreimal spricht, ich, dann geht's nicht darum, dass er sich da groß hinstellt, sondern alles Licht fällt auf Christus. Alles Licht fällt auf Christus. Er wohnt durch seinen Heiligen Geist in seinem und unseren Herzen und prägt nun das Leben und er macht lebenstauglich. Ich habe gelernt von Christus. Ihr Lieben, und es gibt keinen geduldigeren Lehrmeister als den Christus. So geduldig waren meine Frau und ich nicht. Mit unseren Kindern, da kriegst du manchmal die Grillen, wenn irgendwas nicht reinkommt, dass eins und eins eben nicht drei gibt, sondern zwei und vieles andere mehr. Und dann immer wieder zurückgehen. Das ist manchmal schwierig. Christus ist geduldiger als jeder andere von uns, auch mit dir und mir. Nicht, dass wir das strapazieren. Er will immer wieder neu mit uns anfangen. Jesus schenkt Zufriedenheit unabhängig von äußeren Umständen. Und er will uns in den Chancen und Enttäuschungen unseres Lebens nahe sein. Und er möchte uns eine innere Distanz davon geben, eine innere Unabhängigkeit und Freiheit. Ihr Lieben, und nun lasst uns dieses Geheimnis Christi mal durchbuchstabieren in unseren Alltag, was es heißt. Hier geht es ja nicht nur um das Materielle. Da könnten wir uns vielleicht ganz schnell irgendwie aus dem Schneider reden. Nein, man kann als Christ in ganz verschiedener Weise arm oder reich sein, satt sein oder Hunger haben. In allem finden wir uns zurecht. Darf ich das mal fürs alltägliche Leben konkretisieren? Was das für dich und für mich bedeuten könnte? Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Bin ich gesund, dann nehme ich das nicht als selbstverständlich hin, sondern weiß das als Geschenk von ihm her zu schätzen. Und leide ich, weil ich krank bin, brauche ich nicht zu verzweifeln, weil seine Liebe mir dennoch gilt
und mich bewahrt und er in den Tälern der Krankheit und Einsamkeit mich begleitet und festhält. Kann ich mir viel leisten, dann darf ich mich darüber freuen. Und er bewahrt mich vor einer Selbstsicherheit. Und kann ich mir wenig leisten, dann bewahrt er mich davor, dass ich mich grämen muss und dass ich neidisch und missgünstig werde. Bin ich glücklich verheiratet, dann freue ich mich darüber und der Christus bewahrt mich davor, dass ich die Ehe nicht vergötze und wir uns zu zweit genug sind und ich kaum noch Platz im Herzen habe und Zeit habe für andere. Und wäre ich gerne verheiratet, bin aber Single geblieben, dann macht es der Herr möglich, dass ich dennoch in seinem Frieden leben und erfülltes Leben haben kann. Haben wir Kinder geschenkt bekommen, dann sind wir dankbar, aber er bewahrt davor, dass wir die Kinder zum Mittelpunkt und zum Nabel der Welt machen. Das bekommt ihn nicht. Sind uns Kinder leider versagt geblieben, dann ermöglicht der Christus dennoch eine erfüllte Ehebeziehung, trotz unerfüllt gebliebenem Wunsches. Habe ich eine tolle Beziehung zur Schwiegermutter, dann freue ich mich und bin von Herzen dankbar dafür und bleibe trotz allem eigenständig und lerne das. Ist die Beziehung zu meiner Schwiegermutter distanziert und kühl, dann bete ich um Änderung meines Herzens und er schenkt Zuneigung und Liebe. Und ich bin das beste Beispiel dafür. Ich könnte davon viel sagen. Wir haben das beste Verhältnis, aber das musste wachsen und das hat Christus geschenkt durch Gebet. Genieße ich Ansehen, dann wehrt der Christus meinem Stolz. Und werde ich übersehen, das kann passieren, auch in der Gemeinde, dann nimmt er mir meine verletzten Gefühle. Werde ich gelobt, dann muss ich mich nicht zieren und kann das dankbar annehmen. Und er bewahrt mich, dass ich das auf mein Konto allein buche und stolz werde. Bleibt der Dank aus, das kann schnell passieren, auch im Raum der Gemeinde. Bleibt der Dank aus, dann bewahrt er mich davor, dass ich mich schmollend zurückziehe, Mitarbeit kündige und aussteige. Mögen mich Menschen in der Gemeinde, und ich hoffe, das geschieht auch, dann freue ich mich, ohne dass ich ausflippe und mich davon abhängig mache. Tun mir Menschen in der Gemeinde Unrecht, dann sorgt er dafür, dass ich nicht verbittere. Habe ich Erfolg, dann verhindert er Eitelkeit. Haben andere Erfolg, dann verhindert mein Christus bei mir einen wachsenden Neid. Erleide ich eine Niederlage, dann bewahrt mich mein Christus vor Depression. Erleben andere einen Misserfolg, dann bewahrt er vor Häme und schenkt Mitleiden. Finde ich Vertrauen, dann tut mir das gut. Misstraut mir jemand in einer Sache, dann hält Jesus mich fest und bewahrt mich davor, dass ich trotzdem, oder schenkt es, dass ich trotzdem anderen weiter vertrauen kann. Wage ich zu viel, dann bremst er mich. Wage ich zu wenig, dann schenkt er mir neuen Mut. Habe ich im Glauben keine Probleme, dann bewahrt er mich vor Stolz gegenüber denen, die vielleicht noch Probleme haben. Und komme ich in Zweifel, dann bewahrt er mir meinen Glauben. Und. Das meint Paulus in Philipper 4. Es gibt keinen Bereich, wo dieser Schlüssel nicht passt. Und keinen Bereich in unserem Leben, keinen toten Winkel, den er nicht im Blick hat und wo er uns ändern und veredeln will. Die Kraft des Christus reicht überall hin. Überall hin. Und durch ihn ist bewältigtes Leben möglich. Jesus will uns in den Chancen und Enttäuschungen unseres Lebens nahe sein. Und er möchte, dass wir wirklich das lernen, königlich frei zu sein. Nach beiden Seiten.
Da sage noch einmal einer, ihr Lieben, das ist mir so deutlich geworden, dieser Jesus mache lebensuntauglich. Dieser Jesus macht lebenstauglich. Der taugt fürs Leben, für den Alltag, so wie das Leben spielt und nicht für eine fromme Schiene irgendwo. Der taugt für das Leben. Und ich bin begeistert geworden durch diesen Text wieder neu an Christus. An diesem Herrn, der mein Herr ist und gewiss auch dein Herr. Der Glaube an ihn macht lebens- und alltagstauglich. Und deshalb liebe ich diesen Herrn. Und bekenne diese Freude an ihm, die wächst. Und die Freude, die macht mich dann auch stark. Ich weiß nicht, was du jetzt mit diesem Text machst. Schön oder schlecht oder wie auch immer. Diese, das bringt wenig. Die Frage ist, ob wir die rechte Konsequenz daraus ziehen. Und ihm Antwort geben mit unserem Leben, mit unserem Sein. Dafür habe ich gebetet. Und ich möchte euch einfach an diesem Morgen auch eine Gelegenheit geben zu reagieren. Vielleicht mit folgendem Gebet. Herr Jesus Christus, du auferstandener Herr, lebendig und heute erfahrbar, du bist der Meistermaler und du machst das Leben schön und du wohnst in meinem Herzen schon, kannst du das so sagen? Du wohnst durch den Heiligen Geist in meinem Herzen und du kämpfst und siegst in mir. Ich bin getragen und gehalten. Und ich möchte deine Kraft real erfahren. Bewahre mich auf den Höhen, halte mich in den Tiefen und versöhne mich, wo ich in Rebellion lebe. Danke, dass du frei machst von Zwängen, eine neue Geborgenheit schenkst und ganz tief zufrieden machst. Jesus, ich mache mich neu heute auf den Weg. Ich möchte von dir lernen und wachsen. Alles halte ich dir hin, auch die toten Winkel. Und gestalte meinen ganzen Alltag. Wirke, forme und präge mich. Und dann fiel mir die Liedstrophe ein, eines ganz neuen Liedes, was wir auch immer wieder singen. Jesus, nimm zu in meinem Leben. Jesus, mein Herz will ich dir geben. Du sollst wachsen. Und ich will kleiner werden. Jesus, nimm du zu in mir. Und Amen heißt immer, Jesus, mach das heute bei mir. Mach das bei mir. Lass uns einige Augenblicke der Stille haben, wo jeder dieses Gebet zu seinem Gebet machen kann. Bitte anlassen.
Lieber guter Herr, du begeisterst uns und das fasziniert uns, wer du bist und sein willst für uns im Alltag. Herr, danke, dass du so real erfahrbar bist und ich wünsche mir das für mich, lieber Herr, und auch für jeden meiner Zuhörer heute Morgen, dass er dir die Erlaubnis gibt, dass du das auch in seinem Leben anfangen lassen möchte. Herr, schenke das, dass wir so wachsen, Herr, und dass das auch sich so ereignet wie bei Paulus auch. Herr, wir beten dich einfach an und freuen uns an dir. Wir sind Lernende, von dir Lernende und danke, dass du durch deinen Geist in unseren Herzen wohnst und uns auch zu Überwindern machst, lieber Herr. Wir freuen uns auf das, was du mit uns vorhast, mit jedem Einzelnen und mit uns als Gemeinde. Alle Ehre sei dir. Amen.